Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Deals Crunch. Gregor, schön, dass du wieder da bist.
Hi Henrik, ich freue mich auch sehr. Let's go.
Genau, vorweg die kleine Entschuldigung, wir nehmen heute auf Donnerstag, 4. Dezember, 13 Uhr. War uns leider nicht möglich, denn ich war in Frankfurt unterwegs die letzten beiden Tage, war bei den Kollegen des Handelsblatts da auf einer Tagung. Aber deswegen dieser Podcast heute so aktuell wie noch nie eigentlich. Ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich dann morgen, also am Freitag, werdet ihr dann den Podcast hören.
Genau, zum Start ins Wochenende. Der
Ja,
bei dem
das
einen
wäre.
oder anderen nicht erst am Freitag um 5 beginnt. Aber anderes Thema.
Ich glaube, bei uns sind nur High Performer unter den Hörenden,
Ja, das
deswegen.
stimmt. Also, frühestens 9 Uhr abends wird er gehört morgen.
Genau, apropos High Performer, Gregor, Harvard hat sich ein bisschen verzockt.
Ja.
Was passiert?
Harvard hat eine ganz schöne Bitcoin-Exposure aufgebaut. Nicht direkt in Bitcoin, aber über einen Bitcoin-ETF. Zeitweise war das gesamte Investment 500 Millionen Dollar schwer. Und das Investment hat ein bisschen gelitten, jetzt wo der Bitcoin-Preis oder die Kryptomärkte generell eine kleine Korrektur gemacht haben. Zahlen sind von gestern, glaube ich. Der Kurs ist gleich wieder hochgegangen heute bei Bitcoin, aber Harvard hat mal entspannte 40 Millionen Dollar Kursverlust in Kauf nehmen müssen in diesem Bitcoin-Investment und hat auch übers laufende letzte Quartal minus 20% mit diesem Bitcoin-Dip quasi ein kleines Loch ins Portfolio gerissen vom Uni-Endowment. Damit wollten wir starten.
Ja, sehr, sehr lustig, ne? Aber ich meine, grundsätzlich, wenn man sich das ganze Gesamtportfolio anschaut, so ein bisschen so um die 1%, ne, des Gesamtvermögens macht das aus.
Richtig, also das Endowment von Harvard, die mir riesige Fonds, die vor allem die Ivy League Universitäten in den USA, das sind 57 Milliarden Dollar, also die
Ja.
500 Millionen Bitcoin Exposure ist unter 1%. Aber dennoch, ich glaube, Harvard war ja die erste Universität, die auch eine Bitcoin Exposure aufgebaut hat über den ETF.
Da
Deswegen
fragst du mich was. Das weiß
doch
ich nicht.
ziemlich sicher waren Harvard die ersten und ja, und haben jetzt einen kleinen, machen den Dip auch mit wie alle anderen, obwohl sie von sich behaupten, vielleicht auch smarter zu sein als die anderen, aber der Markt trifft sie alle.
So sieht's aus. Dann lass uns direkt reingehen ins Private Market Update. Und wir sprechen über Kalshi. Was oder wer ist Kalshi, Gregor?
Kalshi ist eine sogenannte Prediction Market Börse. Da kann man also auf diesen Börsen, es gibt Kalshi und es gibt Polymarket. Ist unseren Hörern bestimmt auch ein Begriff. Polymarket ist kryptobasiert, Kalshi nicht. Also Polymarket arbeitet mit Smart Contracts und Kalshi aber nicht. Und was machen diese Plattformen? Die ermöglichen Usern auf so ziemlich jedes Event, das man sich vorstellen kann, zu
Machen wir ein
wetten.
Beispiel. Machen wir ein Beispiel. Wir sagen, okay,
Wer gewinnt die Bundestagswahl?
Rentenpaket.
Ja,
Okay.
Rentenpaket morgen, die Abstimmung.
Genau, Rentenpaket geht durch, ja, oder geht scheitert, nein. Und dann kann man das auswählen, ne? Und dann kannst du da Geld draufsetzen und
Du
dann
kaufst quasi,
dementsprechend gewinnen, ne?
genau, man kauft quasi, formell ist es so, man kauft einen Vertrag und der Vertrag ist jetzt in den USA $1 wert, wenn das Event, das man da in Frage stellt, wenn dieses Event eintritt, dann ist der Vertrag $1 wert. Weil die Community aber nicht jedes Event sich 100% sicher ist, dass es eintritt, hat der Wert des Vertrags auf der Plattform einen Wert, der kleiner als $1 ist. Und je nachdem, wie confident du bist, ob das Event eintritt oder nicht, kannst du diesen Vertrag halt handeln zu Preispunkten, die es auf der Plattform gibt. Also, die Community sagt 75% Wahrscheinlichkeit, dass das Rentenpaket der schwarz-roten Koalition morgen durchgeht im Bundestag. Du sagst, nee, ich bin mir noch sicherer als das, es wird schon durchgehen. Kaufst du 75 Cent den Vertrag, kannst ihn morgen, so sollte es so sein, und die junge Gruppe da nicht zu querschießen, für 1 Euro verkaufen, also 25% Gewinn.
Was denkst du?
Die Linke hat gesagt, dass sie sich enthalten wird in der Abstimmung. Und ich denke, dass das Paket damit durchgehen wird.
Ja, ist natürlich auch wieder schön zu sehen, wie die Parteien, die am größten schreien, sich dann auf politischer Verantwortung immer entziehen, ne?
Ja, beziehungsweise, also, okay, wir driften ab, aber smarter Move von den Linken, weil sie natürlich die CDU ein Stück weit bloßstellen und vor den vielen ostdeutschen Landtagswahlen im nächsten Jahr, wo die einzigen Mehrheitsverhältnisse sind, CDU, AfD oder CDU-Linke,
Ja.
quasi eine kleine Handreichung jetzt bieten auf Bundesebene. Aber anderes Thema, ja.
Anderes Thema, wir wollten über Prediction Markets reden. Und zwar im Speziellen über Kalshi. Und zwar haben sie 1 Milliarde Dollar eingesammelt. Und zwar zu einer Bewertung von 11 Milliarden. Dementsprechend diese ganzen Plattformen boomen. Die Bewertung hat sich in den unter 2 Monaten verdoppelt. Also genau. Bold, würde ich sagen, ne? Gegründet 2018. Wie wir schon gesagt haben, Nutzer können auf alles wetten, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. So kann man es ja eigentlich auch nennen.
Genau, also die abstrusesten Wetten gibt es da. Ich habe nicht alle Beispiele parat, aber ja, man kann die Wetten einstellen. Ich weiß nicht ganz, was der Acceptance-Mechanismus ist auf der Plattform, ab wann eine Wette quasi von der ganzen Community bespielt werden kann. Müssen wir nochmal nachschauen. Aber es gibt die abstrusesten Wetten, sowohl auf Kalshi als auch auf Polymarket.
Genau, du sagst, du hast angesprochen, Rival ist Polymarket. Die haben laut Gerüchten so eine Bewertung von 12 bis 15 Milliarden Dollar. Die sind allerdings komplett kryptobasiert. Also ne, dahinter stehen dann Kryptowährungen. Und soweit ich weiß, wir haben auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, es müsste doch auch da jemand beteiligt sein aus dem weiteren Familienkreis der Familie Trump, oder? Bei Polymarket. War das nicht ein Schwiegersohn irgendwie mit
Das kann sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Haben wir über Polymarket, über den Gründer gesprochen. Shane Copeland ist nämlich, glaube Mitte des Jahres zum jüngsten Selfmade-Milliardär der Welt geworden, mit Mitte 20. Ja. Weil eben Polymarket in der Funding-Runde auch schon sehr hoch bewertet wurde damals.
Ja, aber auf jeden Fall spannendes Thema in der Richtung, und es zeigt ja so ein bisschen das. Es ist ja damals irgendwie gestartet, so als bisschen Nerd-Experiment. Ja. Und es geht, wen wundert's, Glücksspiel ist natürlich massentauglich. Es geht in den Massenmarkt.
Beziehungsweise die große Frage ist ja, ist das Glücksspiel oder nicht? Und die Frage stellen sich auch Regulierungsbehörden in den USA. Polymarket ist noch nicht reguliert zum Beispiel, weil nicht klar ist, ob das Ganze als Glücksspiel zählt oder ob es nicht eine neue Art von Finanzinstrument ist, die quasi auch eine Hedging-Funktion anbietet an große Player, weil sie eben Contracts kaufen können auf Events, die sie absichern für den Fall, dass das Event eintritt. Das ist gerade die Diskussion in den USA bei beiden Plattformen. Relativ kompliziert.
War spannend.
Das sehr spannend. Es gibt kein deutsches Äquivalent. Aber den Regulierungsdschungel rundum, also die Schnittstelle von möglichem Hedging bis hin zu Glücksspiel, die durchsteige ich auch nicht. Aber wann kommt das deutsche Kalshi? Ist, glaube ich, eine interessante Frage. Oder eine Abwandlung davon.
Oder eine Abwandlung davon, und wen ruft das aus dem Plan? Die Glücksspielbehörde oder die BaFin, ne?
Das ist ja natürlich. Oder beide zusammen.
Jackpot. Auf jeden Fall, lass uns weitergehen.
Stichwort Jackpot.
Genau. Lass uns über Vulcan Elements sprechen. Vulcan Elements, Rare Earth Startup, bedeutet, sie sind oder auf der Suche nach seltenen Erden. Aber richtig. Gregor, da kennst du dich ein bisschen besser aus, beziehungsweise die Morning Crunch Redaktion. Warum ist das diese Folge berichtenswert?
Rare Earth ist eine relativ junge Firma, die, wie du sagst, eben nach seltenen Erden sucht, vor allem für die Batterieproduktion. Die haben gerade mal 30 Mitarbeitende und wie gesagt, sind noch nicht so lange am Markt und bekommen jetzt aber im Rahmen eines 1,4 Milliarden Pakets des Pentagons in den USA, des US-Verteidigungsministeriums, bekommen die einen 620 Millionen Euro Kredit, um die US-Magnetproduktion in den USA, also die Magnetproduktion in den USA zu stärken. Fun Fact, man erwartet es kaum, ich glaube, alle können antizipieren, was jetzt kommt ungefähr, aber Donald Trump Jr. hat mit seinem VC vor einigen Wochen dick in Vulcan Elements investiert. Also die Vermutung liegt nahe, dass es ein Trump-Kleptokratie-Deal wieder ist und dass Vulcan Energy hier bevorzugt wurde auch, weil es eine familiäre Connection gibt. Weil der Track Record der Firma und die Mitarbeiterzahl gibt eigentlich so ein Investment nicht her.
Das ist eine Überraschung für alle Beteiligten an der Stelle. Ja. Ich sage, ähnlich schlimm, wie das Wirtschaftsministerium eine Firma befördert hat, wo der Lebensgefährte unserer Wirtschaftsministerin beteiligt ist.
Auch damals den ehemaligen Verteidigungs- und Wirtschaftsminister.
Den ehemaligen Doktor, genau. Aber mittlerweile ist er, glaube ich, wieder Doktor. Karl Theodor zu Gutenberg ist, falls für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht wussten, mit unserer Wirtschaftsministerin Katharina Reiche liiert. Und da kam jetzt raus, dass da eine Förderung aus dem Wirtschaftsministerium dort in diese Firma ging, wo auch der Herr...
KT, er sagt KT, glaube ich.
Ja, genau. Ich habe gerade überlegt, genau, KT beteiligt.
Ja, Gesellschafter ist zumindest, ja.
Es ist natürlich bei uns in Deutschland wieder in kleineren Stil. Es geht nicht um diese Summen, die dort in Amerika jetzt sozusagen passiert sind. Ne? Wir reden ja hier wirklich von 1,4 Milliarden Dollar, ne? In der Richtung.
Das ist das Gesamtpaket, genau. Und davon die 620 gehen an Vulcan. Genau. An Vulcan, 620 Millionen gehen an Vulcan Elements, ja. Um präzise zu sein, ja.
Aber wenn wir ein bisschen genauer reinschauen, Gregor, ist das Ganze denn wirklich an den Haaren herbeigezogen oder könnte es strategisch auch Sinn machen? Oder denken wir uns da jetzt Sachen zu?
Boah, da müssten wir tiefer reinschauen. Die USA natürlich genauso, wir kommen gleich dazu. In Deutschland haben natürlich ein Interesse daran, dass die Batterieproduktion nicht komplett in China stattfindet. Und deswegen müssen alle nicht-chinesischen Player anfangen oder jetzt intensiver Wertschöpfungsketten für Batterieproduktion aufbauen. Also das Onshoring von diesen Industrien für geopolitische Unabhängigkeit ergibt Sinn. Ist jetzt eine 30-Mann-Bude ohne langen Track-Record, das Investmentwert in den USA, kann man mal ein kleines Fragezeichen dran machen, aber im Bigger Picture gibt es auf jeden Fall Sinn, klar.
Ja, und du sagst, Batterien ist ja also seltene Erden, oder diese Magnete dessen, das sind ja auch nicht nur Batterien, sondern das steckt ja auch alles in Drohnen, Panzer, U-Boote, Raketen, Satelliten, also das ist ja die ganze
Industrie.
Ja, es ist sehr, 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 sehr spannend. Also zum einen aus der Energierichtung, aber zum anderen natürlich die Verflechtung mit den weiteren Kreisen der Regierung in den USA. Bleiben wir beim Thema Energie bzw. seltene Erden, gehen wir zu Lithium, diesmal in das Land der Wirtschaftsministerin, über die wir gerade geredet haben, nämlich nach Deutschland. Und da reden wir über ein Unternehmen, was ähnlich heißt.
Ja, wollte gerade sagen.
Vulcan Energy, die sind zwar hier in Deutschland aktiv, ist aber ein australisches Unternehmen. Und die fördern Lithium-Projekte und Vulcan Energy hat sich jetzt ein 2,5 Milliarden Dollar schweres Finanzierungspaket für das Lithium-Projekt Lionheart, auch ein schöner Name, wie ich finde, in Deutschland gesichert. Und es soll das größte Lithium-Vorhaben Europas sein bzw. werden, Gregor. Was kannst du dazu sagen?
Ja, es ist die gleiche Bigger-Picture-Story wie gerade in den USA. Europa und vor allem Deutschland mit der Autoindustrie haben ein gesteigertes Interesse daran, dass sie selber auch die Batterieproduktion stemmen können.
Aha.
Und genau, dieses Lithium-Vorhaben im Rheingebiet, das jetzt gehoben werden soll, eben durch Vulcan Energy, da sollen genug Material gefördert werden für bis zu 500.000 E-Auto-Batterien. Produktionsstart sollte ursprünglich schon mal 2024 sein, ist mehrfach verschoben worden jetzt. Wird 2028 angepeilt. Interessant ist, und das zeigt, wie groß die Nachfrage ist, schon über 90% der Produktion der ersten 10 Jahre dieser Förderung sind ausgebucht von großen, unter anderem von großen Automobilherstellern wie Stellantis.
Naja, absolut. Also super, super spannend. Du sagst, das ist der Finanzierungsmix, ne? Also erstmal deutsche, europäische Förderinstitutionen, es gibt Exportkreditagenturen, also 7 Banken, also der Finanzierungsmix von Vulcan Energy, aktuell irgendwie bis zu 600 Millionen Euro Eigenkapital zu 2,24 € je Aktie. Also ein bisschen tiefer da in die Zahlen reinzugehen, schon sehr, sehr spannend, was da passiert. Und ich glaube, das, um nochmal ein bisschen genauer reinzugehen, was sie machen, wenn ich das richtig verstanden habe, können sie Lithium schürfen ohne wirklich großes CO2-Aufkommen, also sozusagen die Technik dahinter.
Ah, okay.
Und das ist sozusagen die Innovation. Und jetzt, ich meine, es ist auch irgendwo in NRW, wo sie es machen, wo dieses Lithium geschürft oder gewonnen wird.
Ja, das ist im Rheingebiet. Müssen wir einmal nochmal nachgucken, genau wo.
Naja, genau. Und ich glaube, das, was da halt so innovativ dran ist, ist halt, dass irgendwie deutlich weniger CO2-Ausstoß passiert, als wenn das klassisch passiert, weil sonst hast du ja ganz viele Lithiumminen, primär ja auch irgendwo Richtung Australien auf der Welt, die auch einen sehr, sehr hohen CO2-Verbrauch haben für die ganze, auch Batterieproduktion.
Ja, und du hast eben schon gesagt, Stichwort auch Wert der Aktie von Vulcan Energy. Ich habe eben im Vorgespräch erfahren, es gibt eine Person in diesem Podcast von zweien, die schon 2020 ungefähr eine Vulcan Energy oder ein paar Vulcan Energy Aktien gekauft hat. Sag nochmal ungefähr, was der Kurs damals war.
Ich meine, damals waren 24 Cent die Aktie.
Da würde jetzt alle Hörer mal googeln, wo der Kurs aktuell steht und dann können sie sich ausrechnen, was einer der Top-Performer in der Hendrix-Portfolio ist.
Wir machen ja immer den Disclaimer, es gibt ja auch den Disclaimer, wenn man drüber redet, ne, dass ein oder mehrere Autoren der Folge an diesem Titel beteiligt sind. Daher auch der Disclaimer ist natürlich gar keine Anlageberatung und an der Stelle war absolute Spekulation, das 2020 zu kaufen.
Manchmal klappt es auch, ja.
Ne, manchmal klappt es auch, aber ganz oft klappt es auch nicht, ne? Aus Transparenzgründen an der Stelle.
Genau, ich wollte es nicht unerwähnt lassen, weil das eben im Vorgespräch ja ein interessanter Fakt war.
Es ist okay. Gregor, kommen wir zum Deep Dive.
Yes.
Und zwar reden wir über EQT und ich finde es ganz spannend, wie es die Morning Crunch Redaktion geframed hat, und zwar ein Paradigmenwechsel beziehungsweise neues Klassensystem in Private Equity. Was hat's denn damit auf sich, ganz grob erstmal?
Ich muss vorab sagen, du und Nao, ihr seid hier wirklich die Experten, was genau das Thema jetzt angeht, über das wir sprechen, nämlich welche Kapitalzuflüsse in dem Private Markets Bereich wie organisiert sind. Mhm. So wie ich das Thema verstehe, übergeordnet ist, dass es einen Shift gibt von den Kapitalströmen, die an so große Player wie EQT gehen. Also traditionell waren es die großen institutionellen, also Versicherungen, Staatsfonds, Pensionsfonds, die eben EQT und KKR und CVC und wie sie alle heißen, mit ihrem Geld gefüttert haben. Mhm. Und es gibt seit ein paar Jahren, das ist die These, auf der, glaube ich, euer ganzes Unternehmen aufbaut, gibt es einen gesteigerten Zufluss in die Private Markets von Retail-Investoren. Und das ist jetzt ein weit gefasster Begriff. Was ist die Story bei EQT? Bei EQT ist die Story, dass sehr reiche Menschen, High Net Worth Individuals, auch immer mehr Geld in diese großen Fonds geben.
Ja.
Was dazu führt, und das ist die News bei EQT, dass EQT sich erlauben kann, Co-Investments, die klassischerweise ja, glaube ich, ohne eine Extra-Fee an die institutionellen Partnerinvestoren vergeben wurden, dass das jetzt gestrichen wird. Und das kann sich EQT deswegen leisten, weil sie so viel Geld bekommen aus dem Retail-Bereich, dass sie lieber dieses Geld von den Retail-Investoren nehmen in ihre Fonds. Habe ich das ungefähr richtig zusammengefasst?
Ich glaube ja. Also ganz grundsätzlich, so wie ich der Artikel, ich glaube, berichtet hat die Financial Times.
Prüfer. Genau, ja. Ja.
So wie ich den Artikel der Financial Times verstanden habe, genau, es ist so, dass diese klassischen Funds den institutionellen Anlegern, also dass EQT sozusagen die Funds, die sie haben, den institutionellen Anlegern für günstigere Gebühren angeboten haben, was aber normaler Usus ist. Denn wer mehr Geld legt, kriegt natürlich günstigere Einstiegskosten zum Beispiel oder günstigere Management-Fees. Und diese werden jetzt sozusagen eher angeglichen, beziehungsweise die Retail-Investoren, die jetzt auch mittlerweile eine höhere Menge an, ja, oder ein höheres Volumen an AUM auch bei EQT ausmachen, sodass sie sozusagen dort gleichgestellt werden. Ich bin mir noch nicht sicher, weil der Artikel war ehrlicherweise jetzt auch nicht so super detailliert. Und ob das bei allen Funds ist oder ob es nur bei bestimmten Funds ist. Du hast genau das geredet von Co-Investments. Für alle Hörerinnen und Hörer, ne? Also Co-Investment ist ja sozusagen, wenn man sich die Private Equity Wertschöpfung anguckt, jetzt angenommen die PE-Gesellschaft Morning Crunch, so wie sie ja bald entsteht, möchte jetzt einen Deal abschließen, und zwar kauft jetzt Morning Crunch Axel Springer, das macht keinen Sinn, die sind an der Börse. Irgendeinen anderen Verlag, der nicht an der Börse gelistet ist.
Axel Springer ist nicht mehr an der Börse, aber anderes Thema.
Stimmt, da kaufen die Axel Springer, wir bleiben dabei, kaufen sie Axel Springer, machen da die Due Diligence und sagen, gut, wir gehen rein als Primärinvestor und sagen dann, okay, cool, nehmen sich noch ein befreundetes anderes Vehikel mit dazu, die, weiß ich nicht, Gregor Becker Venture Capital Gesellschaft zum Beispiel. Und die Gregor Becker Venture Capital Gesellschaft sagt, ja, okay, ich vertraue Morning Crunch, weil die haben ja schon die ganze Due Diligence gemacht und die wissen das und die kennen das. Und ich gehe da mit rein, bin aber nicht der Lead-Investor. Dann macht die Gregor Becker Venture sozusagen ein Co-Investment zusammen mit der Morning Crunch PI-Gesellschaft, um Axel Springer oder Anteile an Axel Springer zu kaufen. Das ist sozusagen die Weise, wie man Co-Investments normalerweise tätigt.
Und diese Co-Investments sind normalerweise, gibt's da keine extra Gebühren für. Das ist quasi ein Goodie, das quasi große Fonds-LPs dann on top bekommen von diesen großen Fonds.
Ja, es kommt drauf an. Es ist wie so oft in der Branche, es kommt drauf an. Aber ich glaube, die Main Message, die wir da mitnehmen können, ist tatsächlich, dass sich so ein bisschen die Gebühren shiften. Ja. Jetzt im Detail ist es, glaube ich, alles noch so ein bisschen schwammig und ich weiß noch nicht genau, ob EQT das wollte, dass das irgendwie durchgestochen wird, um ehrlich zu sein. Mhm. Merkt man das sozusagen, wie du schon sagtest, es gibt einen anfangenden Paradigmenwechsel, Shift in der Branche, dass Gebühren dann auch wirklich auch anteilig verteilt werden. Das ist so ein erster Step in die Richtung und davon bin ich auch eigentlich auch überzeugt, dass ähnlich, je mehr Wettbewerber in den Markt gehen und je mehr große Wettbewerber in den Markt gehen, man hat es im ETF-Bereich gesehen, desto stärker werden die Kosten auch unter dem Druck einfach angeglichen werden. Also wir haben natürlich aktuell, wir haben oft drüber geredet, du hast LTIFs, die hohe Kosten haben von Asset Managern, die bis 4,5% sind, die für Retail sozusagen aufgelegt sind. Du hast Kosten, zum Beispiel bei uns im Schnitt so von 3%. Du hast da aber auch Sachen, die zurückgehen. Also beispielsweise der UBS-PI-Fonds von uns, der hat die Kosten reduziert von 3 auf 1,7.
Mhm. Okay.
Und das ist alles so eine Sache, die in die Richtung geht, dass das auch günstiger wird. Einfach weil Druck da ist, weil die SMR natürlich auch Geld einsammeln wollen und je mehr Druck auf dem Kessel ist, desto günstiger versuchen sie natürlich dann auch ihre Produkte zu machen, dass sich die Investoren dann dafür entscheiden. Deswegen, das ist glaube ich so das Bigger Picture, unter dem das steht. Details, ja, ob das jetzt da bei Co-Investments passiert oder ob das bei Fund of Funds passiert, das ist alles
verstanden.
Glaube ich, noch hinter verschlossenen Türen in Stockholm.
Vielleicht um die Dimension kurz klar zu machen. Vielen Dank für den Deep Dive. Sehr, 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 sehr hilfreich und super interessant. EQT hat 2 Vehikel aufgesetzt. Die heißen beide Nexus. Und in Nexus läuft eben dieses High Net Worth Individual Geld. Und die stehen zusammen bei knapp 2 Milliarden Assets under Management. Ja, und da kann man ja rechnen im PI-Modell, was da an Fees rausspringt und auch Performance-Fees am Ende und so weiter. Also da ist ein neuer Erlösstrom entstanden, der dann wiederum den Fonds erlaubt, gegenüber den Pensionsfonds und Institutionellen ein bisschen strenger aufzutreten. Und das war dann die News in der FT, dass eben diese Co-Investments nicht mehr so for free einfach weitergegeben werden an die großen LPs.
Ja, es ist super spannend und was man ja einfach merkt, es kommt Bewegung rein und das ist im Endeffekt, klar, man muss immer genau draufschauen, aber im Idealfall, wenn Bewegung in so eine sehr tradierte Branche reinkommt, ist es im Idealfall oder sollte es auch positiv für den Privatanleger werden. Weil was man sieht oder was wir auch aus den Gesprächen sehen, wir reden ja wirklich viel mit Asset Managern, wir waren jetzt ja wie gesagt in Frankfurt haben wir 2 gesprochen, sehr großen Asset Managern, die da halt auch Bock drauf haben, ne? Die Bock auf den Markt haben. Ne? Natürlich, das Ziel von einem Asset Manager ist, möglichst viel AUM einzusammeln. Aber was man da sagen kann, die Asset Manager haben wenig Bock, in dem Deal Sourcing zu unterscheiden und zu sagen, komm, wir machen jetzt einen Fonds, der schlechter ist für Privatanleger. Also der Irrglaube, vor allem bei den großen Asset Managern, der ist schon da. Bei kleineren muss man beachten, bei kleineren, die Probleme haben, bei institutionellen Gelder einzusammeln. Wenn die sich jetzt an Privatleger wenden, dann sollte man da auf jeden Fall vorsichtig sein. Mhm. Aber bei den Riesenplayern, die 200, 300, 500, 600 Milliarden Assets under Management haben, die haben es dann nicht nötig, ihren Anführungszeichen Schrott an die Privatanleger rauszuballern.
Okay. Auch sehr interessant. Frische Insights aus Frankfurt vom, jetzt muss ich den Titel korrekt sagen, Handelsblatt Banking Kongress?
Das war, also wir waren da, aber die Treffen mit den Asset Managern waren
parallel drumherum, okay.
Waren außerhalb dessen. Die Side-Events.
Die Side-Events, ja.
Genau. Okay. Kommen wir zum Begriff der Woche und zwar Hiring Freeze.
Ja, wir gehen ein bisschen aus dem Hardcore Private Markets raus.
Ja.
Aber nicht ohne Hintergrund, weil ich glaube, die News, die wir jetzt erzählen, für Private Markets genauso relevant sein wird, in einem halben Jahr zum Beispiel. Also, was ist passiert? Die großen Unternehmensberatungen haben im 3. Jahr in Folge die Einstiegsgehälter nicht angehoben. Ich kann mal sagen, keine riesen News, die sind immer noch riesengroß und so weiter. Aber nun ja, es gab große Inflation und das Zeichen einfach an die Juniorberater ist, ihr kriegt nicht mehr so viel Geld. Und der große Effekt dahinter ist, weil die Beratungshäuser merken, dass KI eben wahnsinnig viel von den Aufgaben lösen kann, die Juniorberater sonst machen. Also irgendwelche Daten aggregieren, PowerPoint-Slides schrubben, eine saubere Excel hinstellen, 24/7 erreichbar sein, fällt da auch mit runter. Und die Beratungshäuser merken einfach, dass KI auf der Junior-Ebene wahnsinnig viel Arbeit spart. Und deswegen sagen wir Hiring Freeze, weil zusätzlich zu den zu der Cap quasi des Gehalts kommt auch, dass es einen Hiring Freeze gibt, wieder bei Junior-Positionen in den USA, im Consulting zumindest. Genau, und das ist die große Beobachtung, dass KI, wie ja immer gesagt wird, eben nicht den Blue-Collar-Job-Market, sondern den White-Collar-Job-Market hart disruptiert und dass eben Knowledge-Worker wie hochbezahlte Anwälte, Berater. Und wenn ich mir angucke, gestern kam raus, LSEG, der große Finanzdatenanbieter, kooperiert mit ChatGPT. Wir wissen, dass S&P 500 bereits mit Claude kooperiert und so weiter. Also wenn ich mir überlege, was so ein Junior-Analyst macht, egal ob Private oder Public Markets, das Standard-DCF-Model, das wird wahrscheinlich in einem Jahr auch nicht mehr von den Menschen gemacht werden immer.
Also, also ich meine, wir wollen die Folge ja nicht mit schlechter Stimmung schließen. Denn wir nehmen noch ganz kurz die Zahl der Woche mit, 54 Kilogramm Lebkuchen im Weißen Haus. Die sind dann, glaube ich, der süße Abschluss der Folge. Gregor, vielen lieben Dank.
Ja.
Hat Spaß gemacht, wie immer. Und für euch da draußen eine schöne Woche und bis dahin.
Danke dir, Henrik, und bis bald.
Ciao.